Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Hast du schon unseren neuen Arbeitskollegen begrüßt?
Unseren neuen Arbeitskollegen?
Ja.
Wüsste ich jetzt nichts von?
Der halluziniert manchmal.
Ach so, das tun alle unsere Kollegen.
Aber der ist immer ansprechbar. Der arbeitet den ganzen Tag.
Und 24/7. Kosten?
Ja, ich habe gehört, also ChatGPT, OpenAI verbraucht wohl 5 Milliarden.
Oh, ja. Okay.
Also verbrennt 5 Milliarden. Verbraucht nicht, sondern verbrennt 5 Milliarden. Also ja, alle, die sich jetzt diese Einleitung eingehört haben, können sich jetzt denken, um was es heute gehen soll. Mhm. Und zwar um das Thema große Sprachmodelle, KI in der Prüfung. Und wir dachten uns, das Thema ist so heiß, dass wir uns mal überlegen, euch da mitzunehmen, wo man das überall einsetzen könnte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung, wo man Vorteile daraus generieren könnte, wo es auch noch Grenzen gibt und, was auch sehr wichtig ist, worauf man zu achten hat.
Ja, ich habe auch das Gefühl einfach, ich glaube, es hat jeder privat einfach schon mal rumgespielt mit ChatGPT, hat vielleicht irgendwelche Bilder sich generieren lassen mit irgendwelchen über irgendwelche Sprachmodelle, hat einfach rumgespielt, sich vielleicht auch Gedichte mal entwerfen lassen oder Witze oder irgendwie sowas. Aber ja, wir wollen uns heute einfach mal drauf konzentrieren, wie kann ich wirklich sinnvoll diese Sprachmodelle einsetzen in der Prüfung und wo vielleicht auch einfach nicht, weil es einfach keinen Mehrwert bringt oder weil es einfach auch rechtliche Risiken birgt. Mhm.
Also gibt es super Ansatzgebiete. Vielleicht beginnen wir damit mal, Tobi, welche Modelle hast du denn schon mal eingesetzt?
Das ist jetzt so ein, also ich muss ja sagen, technisch bin ich da gar nicht so stark, aber ChatGPT hat natürlich jeder schon mal genutzt.
Ja.
Dann, und das setzt ja meines Wissens auch auf ChatGPT auf, den Microsoft Copilot kenne ich natürlich, den habe ich genutzt. Man kennt aus der Werbung.
Unser Modell?
Ja.
Hast du noch nicht benutzt?
Doch.
Oh, dann hast du unseren neuen Arbeitskollegen noch gar nicht begrüßt.
Ach so, doch, den habe ich natürlich begrüßt. Doch.
Ja, hoffentlich.
Aber das ja, muss ich noch ein bisschen mehr begrüßen vielleicht und öfters mal mit ihm reden. Ja, stimmt.
Okay. Wird der Justus aber enttäuscht sein, das sage ich dir.
Ja, das stimmt. Sonst muss ich gerade überlegen. Ich kenne natürlich noch Google Bard, weiß ich gar nicht mehr, ob das noch aktuell
Gemini
ist.
Gemini heißt das
Gemini jetzt? Heißt inzwischen, ja, stimmt. Kommt genau, in der Werbung immer vor.
Genau, da haben wir auch verschiedene Modelle. Dann gibt es noch das Claude-Modell von Anthropic. Mhm. Und was es auch gibt, was sehr spannend ist, das Llama-Modell tatsächlich von Meta.
Weil
das ist Open
stimmt.
Source. Ja. Ja, das kannst du sogar selbst trainieren und so, relativ einfach.
Okay.
Und was bei dem Modell ganz schön ist, und wir werden ja gleich darauf zu sprechen kommen, ist das Thema, dass du es lokal laufen lassen kannst auf deiner Maschine. Mhm. Gibt es so ein paar Anbieter, das ist eigentlich ganz witzig. Da installierst du dir einfach so eine kleine Applikation, die ist auch for free. Lädst das Modell runter, ein paar Gigabyte. Und dann kannst du das auch mit PDS anreichern.
Mhm.
Und es läuft eben komplett lokal und hat keine Internetverbindung.
Also unsere Zuhörer werden jetzt gemerkt haben, ich war bisher der bei ChatGPT sich Gedichte rauswerfen lassen hat. Und aber ich habe es auch auf Arbeit jetzt schon eingesetzt.
Die Gedichte?
Die Gedichte, ja.
Okay.
Natürlich. Bilanzierungsmemos in Reimform sind doch das Schönste.
Bevor wir jetzt gleich auf all die Möglichkeiten eingehen, müssen wir noch davor so ein bisschen die Bremse klopfen und reinziehen, weil es ist sehr wichtig, darüber nachzudenken, welche Informationen diesem Modell man preisgibt. Denn es gibt ja nach § 43 WPO die 5 Berufsgrundsätze, die einzuhalten sind, und eins davon, und das mit das Wichtigste, ist das Thema der Verschwiegenheit.
Ja.
Das heißt, was man jetzt nicht machen darf, sind die Mandantendaten in ChatGPT reinwerfen und fragen, bin ich fertig mit Prüfen oder muss ich irgendwo drauf achten? Das ist schwierig, ja, da verletzt ihr eindeutig diesen Vorsatz und diesen Grundsatz und dürft ihr auf gar keinen Fall machen. Also bitte Hände davon lassen. Außer natürlich, es ist wirklich so ein lokal laufendes System, ja, oder es ist entsprechend mit einer entsprechenden Systeminfrastruktur sichergestellt, dass es nicht passiert.
Genau, also da ist ganz klar die Ansage von uns. Informiert euch bei eurem Arbeitgeber, überlegt euch, was dürft ihr tun? Habt ihr interne Richtlinien vielleicht auch, wie das einzusetzen ist? Und wenn nicht, dann ja, setzt euch einfach mit euren Vorgesetzten auseinander. Vielleicht sind die ja offen dafür, dann kann man bestimmt Lösungen finden. Aber einfach Mandantenunterlagen da reinschmeißen sozusagen, ist überhaupt nicht möglich.
Da gibt es übrigens ein gutes Papier vom IDW dazu, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Da kann man auch mal nachschauen, was man so alles darf und was man eben alles nicht darf.
Ja.
Als Hinweis. Genau. Und was auch sehr wichtig ist, bevor wir gleich losstarten, ist das Thema, was kommt denn da überhaupt raus und ist es überhaupt sinnvoll? Also bitte, bitte, bitte nicht einfach drauf verlassen, ja, sondern lesen, nachdenken, verstehen und dann schlussfolgern, ob es sinnvoll ist oder nicht.
Also das muss ich wirklich sagen, gerade wenn es um Gesetzesparagraphen geht, da kommt manchmal, wenn man da Fragen zu stellen, wirklich großer, großer Schwachsinn raus,
ja,
wo man unbedingt dann auch mal ins Gesetz gucken sollte und nachschauen sollte, steht das auch wirklich in den Paragraphen, was er da sagt. Da habe ich persönlich das Gefühl, dass die Sprachmodelle noch große Schwierigkeiten haben, Gesetze richtig auszuwerten, wiederzugeben, ja, und einfach auch Paragraphenketten da richtig zu benennen.
Das ist auch sehr, sehr interessant tatsächlich, weil ich war vor kurzem mal bei einer nahestehenden Kanzlei und habe da einen Vortrag gehalten zu dem Thema auch, war eins der Themen. Und da habe ich dann mal vorgeführt, was ChatGPT zum Paragraphen 9 des Handelsgesetzbuchs sagt. Und wenn man da mal die Paragraphen daneben legt und das mal eingibt, das sind zwei Welten, die da rauskommen. Also das stimmt vorne und hinten nicht. Und da waren alle Zuhörer auch total fasziniert, weil sie gesagt haben, ja, das sollte ja eigentlich das Leichteste sein, weil das ja gescrapt sein müsste und so weiter. Das wurde es auch. Aber am Ende des Tages ist es halt eine Information von vielen Informationen. Deswegen darauf achten, dass es auch wirklich stimmt, gerade bei Gesetzen, aber auch bei Verträgen, wenn man die auslesen lässt. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass es zu 100% stimmt, was da rauskommt.
Ja.
Ja, und dann hatte Tobi noch einen wichtigen Punkt tatsächlich in der Vorbereitung, ja, in unserer 3-Minuten-Vorbereitung für diese Folge. Und ich glaube, das wurde auch immer bei ChatGPT getestet mit dem Bundeskanzler.
Das ist richtig.
Aber das war das 3.5.
Deswegen bin ich da drauf gestoßen. Genau, das war immer noch das 3.5er Modell bei ChatGPT, das halt einfach einen begrenzten Kenntnisstand nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt hatte.
Ja.
Und wenn man danach Olaf Scholz gefragt hat als Bundeskanzler, dann war das halt eine Information, die nicht vorhanden war oder zu Corona-Zeiten hat da auch noch viel gefehlt quasi, was überhaupt Corona ist und ähnliches. Also da muss man wirklich, wirklich aufpassen, gerade wenn man frei verfügbare Modelle verwendet, ob die wirklich den aktuellen Stand haben oder ob da irgendwann ein Cut gesetzt wurde einfach und das Modell gar kein Wissen dazu hat.
Wichtiger Punkt. So, jetzt haben wir mal die ganzen Bedenken vorweggeschossen. Jetzt können wir uns mal über die schönen Seiten.
Los geht's.
Was wir uns überlegt haben, war, das ein bisschen an dem IDW-Meilenstein-Konzept zu orientieren und es aufzubauen, damit wir so ein bisschen nachvollziehen können. Die Idee ist so ein bisschen, in den einzelnen Phasen der Jahresabschlussprüfung immer so ein paar Hinweise zu geben, wo das sinnvoll sein könnte und wo wir es auch schon eingesetzt haben hier im Haus und mal selber probiert haben und wo wir gesagt haben, das ist wirklich sinnvoll, das spart Zeit oder es gibt bessere Ergebnisse. Und deswegen beginnen wir gleich mal mit der Auftragsannahme und den vorbereitenden Tätigkeiten. Tobi, hast du da eine Idee?
Ja, ist natürlich vielleicht eine Tätigkeit, wo man im Berufseinstieg noch gar nicht so viel damit zu tun hat, mit der Auftragsannahme. Ihr steigt wahrscheinlich meistens an, da ist der Auftrag schon angenommen. Nichtsdestotrotz, was interessiert einem am Anfang, wenn man ein Angebot abgeben soll oder wenn eine Anfrage ankommt oder Prüfung? Ja, man will natürlich erstmal gucken, was ist das für ein Unternehmen? Das heißt, man kann erstmal anfragen, neben was man früher gemacht hätte, man googelt einfach mal sich Erkenntnisse zum Unternehmen zusammentragen. Aber viel wichtiger eigentlich noch darüber hinaus, aktuelle Ergebnisse, Neuigkeiten, die sich in der Branche ergeben haben, Entwicklungen. Wie geht's vielleicht auch der Branche wirtschaftlich gesehen zur Zeit? Gibt's da irgendwelche großen Themen, die eben aufgekommen sind? Und ja, dazu dann auch einfach entsprechende Branchenstudien, die man sich aufbereiten lassen kann. Und so eine schnelle Übersicht bekommt einfach, in welcher Situation befindet sich das Unternehmen und wie ist das ganze Unternehmensumfeld eigentlich aufgebaut? Und habe ich da jetzt ein Unternehmen, wo ich jetzt schon weiß, da wird es höchstens wahrscheinlich Going-Concern-Themen geben, ja, weil die wirtschaftliche Situation einfach schwierig ist in der Branche? Oder ist das gerade die gehypte Branche, wo es nur nach oben geht und wo vielleicht ganz andere Themen dann auch im Rahmen des Auftrags auf einen warten werden?
Das ist ein sehr guter Punkt. Schöner Punkt, den du da gemacht hast.
Danke.
Wenn man jetzt mal an die Immobilienbranche beispielsweise denkt. Das ist ein Beispiel. Vor 3 Jahren war das die Boombranche schlechthin. Ja. Dann kam die Zinssteigerung und schwuppsdiwupps, kippen die ganzen Projektentwickler um. Das haben wir ja schon jetzt auch gesehen mehrfach. Wenn jetzt das Sparmodell da nicht in der Lage ist, das entsprechend zu differenzieren, dann kommt natürlich da großer Schmarrn raus. Ja. Deswegen hilft es auch immer, sich diese Einschätzung über die Jahre hinweg geben zu lassen. Also jetzt nicht jetzt sagen, gib mir mal eine Branchenstudie zum Thema Immobilienentwickler raus, sondern zu sagen, bitte gib mir eine raus für die Jahre 2022, 2023 und 2024 zum Beispiel und was weiß ich, beschreibe insbesondere die Entwicklungen zwischen den Jahren. Das hilft dann auch nochmal, das ein bisschen besser zu machen, weil, wie es halt immer so ist, Garbage in, Garbage out oder Shit in, Shit out, die konkreten Fragen oder die konkreten Prompts, die man da reingibt, die sind dafür ursächlich, wie gut die Qualität ist, was da auch wieder rauskommt aus dem System.
Ja, und wahrscheinlich ist es auch, wenn ihr jetzt ein Startup habt in der Branche, ja, dann interessieren euch vielleicht auch, aber nur begrenzt die Informationen zu den großen Playern, den Big Playern in der Branche, sondern euch interessiert vielleicht auch, ja, wie entwickeln sich denn, haben überhaupt kleine Unternehmen in der Branche noch eine Chance? Also auch da kann man natürlich eingrenzen, ja, welche Unternehmen, welche Regionen, welche Märkte interessieren eigentlich einen? Wie du sagst, desto mehr man da eingrenzt, desto spezifischere Informationen kann man auch bekommen.
Ja, sehr schön. So, das war es so im Thema Auftragsannahme. Was man jetzt nicht hinschreiben sollte, vom Bauchgefühl her, wäre, ist das Unternehmen ABC insolvenzgefährdet? Ja, oder keine Ahnung, irgendwie solche Dinge, also schon hochspezifische Fragestellungen zu einzelnen Unternehmen oder Informationen, die man beispielsweise im RFP bekommen hat, oder Request for Proposal, also so eine Anfrage, dass man die da reinklopft, um dann spezifische Fragestellungen zu beantworten, würde ich jetzt auch nicht machen, sondern eher übergeordnet auf Branchenebene, vielleicht Industrieebene nochmal, vielleicht auch auf lokale Informationen, also sei es Bundeslandebene oder Region. Aber dann wäre ich schon langsam vorsichtig. Also alles, was Rückschlüsse auf das Unternehmen geben könnte, wo man Informationen zur Verfügung stellt, die dem Sprachmodell so nicht vorliegen.
Ja. Ja, und selbst wenn man einfach nur nach einem Unternehmen fragt und sich öffentliche Informationen quasi zusammenfassen lassen möchte aus dem Internet, habe ich schon auch die Erfahrung gemacht, dass man halt aufpassen muss, weil gerade wenn es kleinere Unternehmen sind, wo gar nicht so viele Veröffentlichungen im Internet einfach zu finden sind, was wird dann wiedergegeben? Es sind die Pressemitteilungen, die auf der Homepage zur Verfügung stehen. Und dass das jetzt natürlich keine belastbaren Informationen häufig sind, sondern eher in Richtung Werbung geht. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Also ja, man muss natürlich auch sehr genau fragen, hinterfragen, wo kommen denn die Informationen her und wie viel ist über mein Unternehmen potenziell überhaupt verfügbar im Internet. Ja. Wenn es ein Familienunternehmen ist, das halt einmal im Jahr irgendwie eine Pressemitteilung raushaut, ja, und vielleicht steht mal noch aus der lokalen Zeitung irgendwie zum 50-jährigen Jubiläum des Firmengründers irgendwas, ja, dann ist das interessant, aber bringt euch natürlich über die Kenntnis über das Unternehmen jetzt vielleicht gar nicht so viel weiter.
Ja, darum kritisch hinterfragen, was da rauskommt.
Genau. Gut. Dann würden wir auch schon in den nächsten Meilenstein weitergehen. Ihr habt jetzt euch entschieden, den Auftrag anzunehmen. Ihr habt vorbereitende Tätigkeiten schon gemacht. Und ihr kommt jetzt in den Meilenstein der Risikoidentifikation und der Risikobeurteilung. Das unterscheidet sich vielleicht gar nicht so in dem, was ihr bei der Auftragsannahme schon gemacht habt. Ihr würdet nur noch mal tiefer reingehen. Ihr würdet also noch mehr mit der Branche beschäftigen. Welche Risiken bestehen denn in der Branche? Ja, da hilft es natürlich auch nicht, wenn ich eingebe, welche Risiken hat die Automobilbranche. Da werde ich sehr generische Antworten bekommen.
Ja.
Also da muss ich natürlich auch möglichst spezifisch fragen, unter Beachtung des Datenschutzes mal wieder. Aber ja, ich denke, auch da kann man aus einer ersten Antwort dann einfach auch nochmal spezifischer nachfragen, kann sich noch gezielter dann Informationen geben lassen. Aber das ist ganz klar für die Risikoidentifikation eine Frage, die man da mal stellen kann. Und dann geht es auch ganz schnell in die Übersicht von KPIs, einfach von Zahlen, die man sich geben lassen kann. Auch hier über Branchen, über das einzelne Unternehmen wird es wahrscheinlich vielleicht gar nicht so viel geben. Ja.
Falls es Kapitalmarkt notiert ist, dann schon viel, eher.
Ja.
Ja, oder bei Bloomberg irgendwie notiert wird, dann ist es schon eine ganz gute Sache.
Ja, aber da ist natürlich der große Vorteil im Vergleich zu, ihr googelt einfach mal nach irgendwelchen Zahlen, ihr könnt es euch einfach in der Darstellung auch schon aufbereiten. Ja, und könnt euch zumindest mal irgendwie eine Tabelle draus machen lassen, könnt euch vielleicht gewisse Entwicklungen einfach auch darstellen lassen und so schon schöne Übersichten einfach bekommen zu den KPIs.
Aber auch da, meine Erfahrung ist, das funktioniert ganz gut. Aber man muss immer so ein bisschen darauf achten, wenn da sehr komische Zahlen rauskommen, dass man sie auch mal nachrechnet, dass man sich die Grundlage nochmal anschaut, um das wirklich nochmal zu plausibilisieren. Weil manchmal erwischt auch die falsche Zahl oder nimmt die falsche Zahl oder es basiert auf irgendeiner Angabe, die man nicht nachvollziehen kann und schwuppsiwupps kommen da KPIs raus, die einfach nichts mit der Realität zu tun haben. Deswegen schauen wir mal mit gesundem Menschenverstand draufschauen, im Zweifel nachrechnen und dann eben weitermachen.
Und was man auch machen kann, so dieses Ganze, wenn man dann auch schon ein bisschen übers Umfeld des Unternehmens Kenntnisse hat, Related Parties, Mitglieder aus der Geschäftsführung, aus dem Vorstand, kann man sich natürlich auch mal schauen, was gibt denn das Internet zu diesen Personen her? Auch da gibt es ja relativ viele Daten inzwischen, die auch ein Netzwerk aufzeigen können, wer ist denn wo noch aktiv, vielleicht zusätzlich als Geschäftsführer, als Gesellschafter. Auch da kann man sich einen sehr schönen Überblick mal geben lassen, welche Netzwerke denn da vorhanden sind und ja, welche Related Parties überhaupt bestehen potenziell.
Ja. Das ist ja spannend. Da kann man auch mal in North Data reinschauen. Das hat jetzt nichts mit den Sprachmodellen zu tun. Aber als kleiner Hinweis, das ist auch sehr interessant, dass man einfach mal die Geschäftsführer dort eingibt. Mal guckt, was für Verbindungen haben die. Sind die da vielleicht nochmal an Unternehmen beteiligt, die da plötzlich im Debitor- und Kreditorenbereich auftauchen.
Ja.
Und jetzt mal nicht so offiziell als nahestehendes Unternehmen intern definiert wurden. Das ist dann schon immer wieder interessant. Deswegen schadet es auch nicht, andere Systeme mal zu verwenden und da mal reinzugucken und die Informationen dann auch kritisch zu hinterfragen. Denn was man nicht vergessen darf, die anderen Leute, jetzt haben wir einfach jemanden, Skandal poppt irgendwo auf. Mhm. Das Erste, was sie machen, ist natürlich in North Data, das ist dann eintipseln, ja, und zu gucken, oh, gibt es ja eine Verbindung.
Ja.
Da sollte man halt auch ein bisschen dran denken. Ist jetzt nicht die Verpflichtung von einem WP, aber schadet jetzt auch mal nicht, wenn man irgendwelche Hinweise hat, Indizien hat, da mal ein bisschen näher reinzuschauen. Was ich auch eine ganz gute Funktion finde, ist das Thema Flowcharts.
Mhm.
Wir selber dokumentieren ja unsere Prozessaufnahmen im Rahmen von Flowcharts, das heißt Prozessflüssen. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie Process Mining, nicht so groß, sondern schon eher übergeordneter, strukturiert. Hilft schnell ein Prozessverständnis aufzubauen, auch die Schnittstellen besser zu definieren und so weiter und auch nachvollziehen zu können. Da gibt es einzelne Applikationen bei ChatGPT zum Beispiel. Da muss man aber wiederum aufpassen mit den vertraulichen Informationen. Ja. Also was ich nicht machen kann, ist die Prozessdokumentation da reinklopfen und sagen, schmeiß mir mal den Prozess raus im Rahmen eines Flowcharts. Da muss man auf eine andere Lösung setzen, die eben, wie man eingangs erzählt hat, von der Infrastrukturseite ausreichend gut ist und gesichert ist. Dann könnte man sich überlegen, dass ich würde es auch immer in anonymisierter Form da reinpacken, also nie in Klarform. Man weiß es nie, vielleicht sind wir da auch zu vorsichtig, aber lieber zu vorsichtig als dann entsprechend nachsichtig. Deswegen achtet drauf, dass ihr das eben sauber und anonymisiert, ausreichend anonymisiert reingeklopft habt.
Genau. So, jetzt bin ich durch meine Vorprüfung, durch meine Risikoidentifikation einmal durchgelaufen. Jetzt möchte ich loslegen mit Prüfen. Und jetzt habe ich irgendwie meine wesentlichen Positionen vielleicht bestimmt, weiß also, okay, heute beginne ich mit dem Prüfungsgebiet der Rückstellungen. Und dann merke ich, oh, ich habe die Rückstellung irgendwie noch nie geprüft. Ich habe auch schon unsere Podcast-Folge zum Thema, wie prüfe ich Rückstellung, gehört, aber irgendwie so richtig schlau wurde ich da nicht.
Das funktioniert übrigens auch, weiß nicht, ob du das weißt. Du kannst den Link dort reinklopfen und sagen, bitte gib mir mal eine Zusammenfassung von der Podcast-Folge.
Vom Podcast?
Ja.
Dann muss ich mir die ja gar nicht mehr anhören, das ist
ja
super.
Ja, du musst ja nicht mehr anhören, geht direkt zack, zack, zack und dann kannst du direkt starten.
Wow. Okay, also kann ich das machen, aber eigentlich wollte ich genau darauf raus, wenn ich jetzt natürlich gar keine Ahnung habe zu einem gewissen Prüfungsgebiet oder ich auch zu einer Prüfungshandlung, ja, ich kann natürlich einfach mal fragen, wie prüfe ich das denn? Ja, auch da, wenn ich eingebe, wie prüfe ich Rückstellungen, dann, das habe ich auch schon gemacht, da kommen natürlich sehr, sehr generische Aussagen zurück. Da muss ich dann natürlich auch spezieller nachfragen, muss vielleicht auch auf einzelne Bilanzierungssachverhalte eingehen. Und wie gesagt, es ist gar nicht so einfach, dass da am Ende die richtige rechtliche Einschätzung, wie sowas zu bilanzieren ist, rauskommt. Mhm. Aber zumindest mal als Einstieg und als Ideengebung kann man natürlich einfach mal fragen, wie prüfe ich eigentlich ein gewisses Prüfungsgebiet?
Was da definitiv hilft, ist das Sprachmodell anzureichern um eigene Dokumente, falls ihr das könnt. Ja, muss man halt einstellen, muss man dann aufsetzen. Dann kann man quasi eigene Dokumente reinpacken. Dann kann man auch eine Kanzlei-Vorgabe rein importieren, der zum Beispiel drinsteht, Rückstellungen sind zu prüfen wie folgt, Ansatzbewertung, Ausweis. Dann wird es auf diese Dokumente zuerst zugreifen. Wenn er da nichts findet, dann geht er auf das allgemeine Sprachmodell. Bei solchen Sachen macht das definitiv Sinn, weil die Erfahrung zeigt auch, wenn man ChatGPT fragt, wie prüfe ich die Rückstellung? Ja, da kommen manchmal schon witzige Dinge raus. Das funktioniert einerseits, also manchmal funktioniert es super und manchmal kommt da wirklich was Komisches raus. Und es ist auch nicht so, wenn ihr zweimal den identischen Wortlaut dort reinpackt, dass die gleichen Ergebnisse rauskommen. Also wirklich nicht. Die ändern sich dann auch. Und manchmal sind es dann halt auch sprachliche Feinheiten, die dann dafür ursächlich sind, dass da komplett unterschiedliche Prüfungshandlungen durchgeführt werden oder halt auch nicht.
Ja, das muss man ganz klar sagen. So ein paar Wörter oder Begrifflichkeiten, die aus der Prüfung kommen, klar, da tut sich ein Sprachmodell dann oft ein bisschen schwierig. Aber oft, wenn man spezielle Fragen stellt, auch überraschend, ja, findet es überraschend die richtigen Worte, finde ich. Aber ja, man muss es immer hinterfragen. Das stimmt. Gut, ja, und das Gleiche kann man natürlich auch zu Bilanzierungssachverhalten machen, ja, also wie bilanziere ich denn was?
Ja.
Auch da natürlich möglichst speziell nachfragen und die Antwort mit Sicherheit nicht einfach copy-pasten und in ein Bilanzierungsmemo reinschreiben. Das wird nicht passen. Aber um mal eine Idee zu haben, vielleicht auch, wo man nachgucken kann, wenn man jetzt noch nie was vom HGB gehört hat oder so, dann wird es einen vielleicht auch aufs HGB stoßen.
Und bitte, bitte macht es nicht so, wenn euch ein Mandant fragt, wie bilanziere ich das Zahlerlein Vermögen, dass ihr dann parallel ChatGPT auf Motto des ChatGPT fragt, der sieht das. Ja, der sagt jetzt lieber, okay, ich schreibe Ihnen was zusammen und dann geht und macht es eher im Dunklen, Heimlichen, als dass es dann jeder mitbekommt, dass es nicht wisst.
Das stimmt.
Alter. Weil das kann der Mandant auch selber.
Ja. Ja, das ist so für die beurteilten Risiken, die Reaktion darauf, wenn man gleich ja ganz am Anfang mal steht. Natürlich kann man sich aber auch, wenn man jetzt sehr spezielle Fragen hat, zum Beispiel macht jetzt eine Unternehmensbewertung, ja, und braucht einfach mal Vergleichsdaten, zum Beispiel zum Beta-Faktor, ja, dann schaut einfach mal, dass ihr da Daten herbekommt, dass euch die irgendwie dargestellt werden und dass ihr sie dann verwerten könnt. Ich glaube, einfach zum Anreichern von Peer-Groups und ähnlichen und Vergleichsdaten, dafür ist es ganz gut geeignet.
Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Block, aussagebezogene Prüfungshandlung, mal ein paar Beispiele, wo wir sagen würden, okay, das macht da definitiv Sinn. Hier gleich zu Beginn das Thema Auslesen von Dokumenten übergeordnet, das heißt die OCR-Funktion zu nutzen und dann quasi mit den Dokumenten chatten zu können, beispielsweise einen Vertrag. Ja, also wenn ich da jetzt einen langen Leasingvertrag habe, dann kann ich den in mein Modell reinpacken und kann den quasi befragen. Muss ich daraus was bilanzieren? Ja oder nein? Gibt sich daraus irgendwelche Verpflichtungen? Ja oder nein? Wie lange ist die Laufzeit? Ist irgendwas Auffälliges drin? Da kann man wirklich viel mitmachen. Man kann es auch übertreiben. Deswegen auch ein bisschen vorsichtig sein. Oder auch mit Rechnungen kann ich sagen, gibt es irgendwo Rechnungen, wenn ich einen Stapel da reinlade, die nach dem 31.12. ausgestellt wurden oder angeliefert wurden oder was weiß ich was, wenn wir mal im Hinblick auf die Umsatzabgrenzung mal schielen. Deswegen, das ist schon hilfreich, dass man quasi mit Dokumenten chatten kann. Ja, ja. Das würden wir auf jeden Fall auch empfehlen. Das ist ganz gut. Da gibt es auch den Data Snipper. Von dem habe ich schon sehr viel Gutes gehört. Und das hilft dann schon schneller durch die Dokumente durchzukommen und eben auch gewisse Passagen interpretieren oder vorinterpretieren zu lassen. Aber auch da gilt, bitte nochmal reinschauen. Ja, nicht sich einfach drauf verlassen.
Definitiv. Ja. Genau. Dann haben wir das ganze Thema Journal Entry Testing natürlich. Oster, hast du auf einen Artikel hingewiesen, der da neulich veröffentlicht wurde. Aber ich glaube, es ist ganz offensichtlich, dass man auch da einfach ja Daten analysieren kann sich Erkenntnisse holen kann aus den Analysen, die man eh schon durchführt im Rahmen des Journal Entry Testings. Ganz abgesehen von dem ganzen Thema Anomalieerkennung. Ich glaube, da machen wir auch mal noch eine Folge dazu als eigenes Thema. Aber jetzt rein aus den Sprachmodellen geht es wahrscheinlich auch um Informationen auslesen, anreichern und so ähnlich.
Ja, das funktioniert sogar relativ gut. Das war ganz interessant. Also ein großes Lob an den Kollegen Schreier und seine Begleiter, die den Artikel geschrieben haben. Die haben quasi Daten, das sind natürlich anonymisierte Daten und auch Testdaten, so ein Sprachmodell mal reingepackt und dann haben die das Modell damit gefüttert und haben es dann befragt nach Auffälligkeiten und der hat dann auch ein paar auffällige Buchungen identifiziert. Also das ist das Schöne an so einem Sprachmodell, das ist nicht nur getrimmt auf Dokumente, sondern das ist auch vielfältig einsetzbar, deswegen auch Omni. Da kann man auch Bilder mit generieren lassen, man kann auch Bilder reinpacken, das haben wir ja auch schon gehört. Und so funktioniert es auch mit Buchungsdaten grundsätzlich. Aber da muss man natürlich wirklich höllisch aufpassen, weil viel sensiblere Daten gibt es nicht mehr. Das kann man nicht einfach in so ein Sprachmodell reinpacken. Da braucht man wirklich die geeignete Infrastruktur dazu.
Definitiv, ja.
Ja, und dann haben wir noch den Bereich substanzielle analytische Prüfungshandlungen. Es gibt ja verschiedene Arten von analytischen Prüfungshandlungen. Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal. Risikoidentifikation, das sind ja die einfachen analytischen Prüfungshandlungen. Gibt es aber auch substanzielle, das heißt, Prüfungshandlungen, analytische Prüfungshandlungen, mit denen ich Prüfungssicherheit gewinnen kann. Da kann man so ein Sprachmodell auch nehmen, gerade wenn es auch Zugriff hat auf die Daten, um zum Beispiel eine Erwartungshaltung zu konkretisieren oder mal mit unterstützend zu formulieren. Dann aber auch zur Chartgenerierung, das funktioniert auch super. Da gibt es auch ein eigenes GPT-Modell, hat man, glaube ich, vorhin schon mal kurz angesprochen. Oder eben auch viele verschiedene Arten von Informationen direkt miteinander zu verknüpfen, um das darin dann quasi widerspiegeln zu können. Zum Beispiel Daten, Verträge und Rechnungen miteinander zu verknüpfen und sagen, findest du da was Auffälliges? Das ist schon sehr sinnvoll und dafür kann man das sehr gut einsetzen.
Ja, genau. Gut, dann sind wir jetzt einmal durch die Prüfungshandlungen geflogen und kommen jetzt schon langsam zum Ende unserer Prüfung. Also wir wollen unsere abschließende Prüfungshandlung durchführen und dann natürlich auch die Berichterstattung irgendwie erstellen. Und das Erste, was irgendwann am Ende noch reintrudelt, vielleicht gut bearbeitet, vielleicht auch nur so halb erstellt vom Mandanten, ist natürlich der Lagebericht. Und irgendwie sind alle noch am Abschließen ihrer Prüfungshandlung, am Dokumentieren und jetzt will der Mandant schon Rückmeldung vom Lagebericht. Da wäre es doch super, wenn wir noch so einen Kollegen hätten, so einen virtuellen, der uns irgendwie helfen könnte. Und es geht natürlich. Also das Erste, was mir einfällt, wir haben im Lagebericht vorne immer die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Branchendaten. Die kann man sich natürlich auch mal einfach plausibilisieren lassen und abgleichen lassen mit entsprechenden Studien, die verfügbar sind und dass da Werte einfach abgeglichen werden können. Ja, und auch Entwicklungen. Genau. Was mir da noch so eingefallen ist, wir haben natürlich auch immer die Subsequent Events, die Ereignisse nach dem Stichtag. Auch da kann man natürlich einfach mal gucken, ist über das Unternehmen, über die Branche irgendwas bekannt, was sich nach dem Stichtag ergeben hat. Wichtig ist, das Sprachmodell muss natürlich die Kenntnisse haben.
Das ist wichtig, ja.
Aber da kann man einfach mal gucken, fällt einem was auf. Und dann ist es mehr, als man hat den Mandanten gefragt und der hat einmal mit dem Kopf geschüttelt. Und das ist die Dokumentation, die man da dazu hat.
Ja, das ist auch ein sehr guter Punkt. Wichtig ist halt die Aktualität des Sprachmodells, aber das hast du gesagt, ja. Genau, dann kann man das auch mal nutzen, um mal so übergeordnete Analysen zu machen. Also wenn ich die Lage mich da reinpacke, kann man mal fragen, wie ist denn die Sprache? Ist sie eher ausgewogen? Kann man vielleicht einzelne Absätze, wenn ich der Meinung bin, die sind ein bisschen zu aggressiv geschrieben, wir sind die Allerbesten und die Allergrößten, kann man das auch mal reinschreiben und dadurch dann vielleicht einen gemilderten Absatz rauslassen und das dem Mandanten vorschlagen. Also das kann man auch nutzen, um Vorschläge zu generieren und ein bisschen sprachlich besser zu werden. Also wenn die eine ganz große Stärke haben, diese Sprachmodelle, dann ist natürlich die Sprache und die Generierung von Text, das kann man dann schon sehr gut dafür verwenden.
Ja. Und dann haben wir natürlich das Thema Berichtskritik. Auch da muss man wieder aufpassen, weil man natürlich auch sehr viele Daten dann in dem Moment zur Verfügung stellt. Den ganzen Prüfungsbericht, Anhang, Lagebericht, Bilanz GNV. Aber man kann da natürlich nutzen, um Daten innerhalb zu vergleichen, um da Unstimmigkeiten zu finden, um die Sprache einmal durchzukorrigieren, Rechtschreibung und so weiter. Aber insbesondere auch die Konsistenz einfach des Ganzen zu prüfen. Wir hatten neulich die Folge zur Vorkritik. Auch da kann mit Sicherheit so ein Sprachmodell gut unterstützen.
Ja. Genau, das war jetzt anhand des Meilenstein-Konzepts einmal durch, von A bis Z. Ein paar Einsatzgebiete, wo wir selber schon getestet haben, wo wir gesagt haben, das ist gut, das ist nicht so gut. Und wir sind eigentlich sehr gespannt, ob ihr das selber auch schon einsetzt. Ja. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, gerne mal rückmelden. Würde uns sehr interessieren.
Ihr merkt auch, es ist einfach ein experimentelles Feld, das gerade so ein bisschen über die Branche auch einbricht, ja, wo man auch einfach gucken muss, was ist möglich, was ist nicht so sinnvoll und wo kann man es gut verwenden. Das sind alle ein bisschen am Testen und am Rumspielen. Und ja, eure Meinung interessiert uns da natürlich auch sehr.
Ja. Und dann hatten wir uns auch gedacht, komm, vielleicht finden wir sogar noch weitere Einsatzgebiete, jetzt mal außerhalb der klassischen Jahresabschlussprüfung, wo man das einsetzen kann oder wo wir es selber auch einsetzen. Da haben wir mal überlegt, ja gut, wo es super funktioniert, ist E-Mail-Schreiben. Ja, also wenn es jetzt keine vertraulichen Informationen sind oder auch E-Mail zusammenfassen, längere Texte, Stellungnahmen und so weiter mal vielleicht zusammenzufassen. Allgemein anschreiben mal zu machen. Man könnte auch nutzen, zum Beispiel für LinkedIn-Beiträge, um ein bisschen Reichweite zu generieren. Das machen wir jetzt nicht, aber da kenne ich ein paar Kanzleien, die das machen. Oder auch Texte für die Homepage oder Newsletter oder sowas. Also gibt es schon das Wildeste. Man könnte es auch überlegen, ob man es im Auftragsbestätigungsschreiben einsetzt. Da muss man natürlich immer höllisch aufpassen, dass man da nichts reinschreiben lässt durch so ein Sprachmodell, was irgendeinen Schaden verursacht, weil das doch sehr standardisiert ist. Und wo es sich auch super eignet, ist im Bereich der Übersetzung.
Definitiv, ja. Genau. Und ja, ich denke, E-Mail ist wirklich sogar ein gutes Beispiel, wo man einfach schnell Informationen einmal über den Sprachstil checken kann, einmal gucken kann, passt das, was ich da geschrieben habe.
Also grammatikalisch.
Grammatikalisch sowieso. Und wenn es dann in Richtung Englische oder in fremder Sprache irgendwie geht, einfach mal die Formulierung checken lassen, ist da, glaube ich, ganz gut.
Ja. Dann kann man das sicherlich nutzen, um gewisse Sonderthemen auch mit abzudecken. Man könnte das auch anreichern oder sogar trainieren, das Modell. Sonderprüfung, agreed up procedures, also vereinbarte Untersuchungshandlungen, worauf muss ich achten und so weiter. Aber auch ganz allgemein, um es zu verwenden, um Literatur zusammenzufassen, weil wir wissen ja, die Prüfungsstandards sind manchmal schon sehr, sehr, sehr lang. Also ich weiß doch, als ich damals im BP-Examen war, da kam die 89er-Reihe raus und ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich meine, es waren irgendwie so rund 80 Seiten pro Standard und es waren 4 oder 5 neue plus PH, die dazugehörig waren. Das heißt, es war schon mal ein gutes und dickes Buch, nur diese Prüfungsstandards. hätte ich mir gewünscht, dass man die auch einfach mal schnell zusammenfassen kann, ja, lassen definitiv. Kann. Ja, und dafür lohnt es sich definitiv, das kann man auch mal machen. Oder auch ein Qualitätssicherungssystem, vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung schreiben lassen, denn wir wissen es ja alle, Zeit ist immer knapp, es hilft mal vielleicht einzelne Themengebiete sich dann speziell rauszupicken und es hilft dann, wenn es halt in 4 Stichpunkten mal zusammengefasst wurde.
Ja. Wo ich es tatsächlich auch schon genutzt hatte, um mal zu testen, ist, als ich das Thema der sogenannten Verpackungsprüfung hatte, beziehungsweise Vollständigkeitserklärung nach dem Verpackungsregister. Und da gibt es eigentlich eine gute Checkliste, muss man ganz klar sagen, mit den einzelnen Prüfungshandlungen, die man so abarbeiten kann. Aber ich hatte mir gedacht, jetzt versuche ich es einfach mal und werf mir mal eine Checkliste aus, welche Prüfungshandlung ich durchführen muss, nach der entsprechenden Prüfrichtlinie, die dort vorhanden ist. Am Anfang war es sehr allgemein, was da rauskam. Ich habe dann ein bisschen mit meinem Prompt rumgespielt und irgendwann hatte ich eine Checkliste, die war sehr ähnlich dem, was eigentlich auch die Vorlage zur Checkliste schon war. Und damit hätte ich arbeiten können, also definitiv. Von dem her, wenn man sich so einem Prüfungsgebiet mal nähert oder einfach mal eine Checkliste oder eine Vorlage, eine interne Arbeitsanweisung sich erarbeiten möchte zu gewissen Prüfungshandlungen, die man immer wieder durchführt, kann man das, glaube ich, echt ganz gut nutzen. Gerade sowieso, wenn man eigene Literatur, eigenes Wissen da noch reingebracht hat und das Ganze ein bisschen trainiert hat, dann kann man da sehr gute Startpunkte für Checklisten, die mögen wir WPs ja sehr gern, und einfach Arbeitsanweisungen und Vorlagen sich entwerfen lassen, die man dann verfeinern kann, in der Optik ein bisschen anpassen kann und dann kann man damit arbeiten.
Ja, cool. Hast du es dann auch gemacht oder hast du die offizielle verwendet?
Ich habe die offizielle verwendet.
Cool. Ja, spannend. Ich meine, man kann es ja mal probieren.
Definitiv.
Also was definitiv richtig cool ist, ist, da gibt es eine App, die heißt Coconote. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Da kannst du quasi so eine Vorlesung aufnehmen. Mhm. Ja, musst natürlich dann den Vortragenden fragen, ob du das überhaupt hast.
Natürlich.
Nimmst du es auf und dann transkribiert er das im ersten Schritt, dann baut er dir eine Zusammenfassung im zweiten Schritt und dann kannst du im dritten Schritt sogar noch solche Abfragen, so ein Quiz daraus generieren.
Okay.
Das ist echt cool. Ja. Ja, auf dem Handy. Das lässt einfach mitlaufen und dann hast du es zack, zack. Dann brauchst du nicht mehr zwingend in der Vorlesung sitzen. Kannst du übrigens auch einen Link, also vom Podcast oder von deiner, keine Ahnung, Vorlesung, kannst du auch reinpasten und dann macht er auch auf der Basis. Das ist echt spannend.
Also muss keiner mehr in die Vorlesung gehen, es liegen noch Handys drin und die nehmen auf.
So ist es. Aber im WP-Examen muss man trotzdem noch selber schreiben. So. Das heißt, man wird nicht so ganz entlastet. Ja, und was auch noch sehr gut ist, ist Präsentationserstellung. Das kann man auch mal machen. Vor allem Inhalte, wenn ich jetzt einen langen Text habe, da habe ich es jetzt erst vor kurzem mal genutzt, einen sehr, sehr langen Text über 40 Seiten. Ich musste eine Kurzzusammenfassung davon machen, habe ich gesagt, machen wir mal eine 10-seitige Präsentation da draus. Muss halt noch ein bisschen definieren und dann macht er die Inhalte wunderbar klar. Das musst du dann auch auf seinen Folienmaster kopieren und noch ein bisschen anpassen. Aber das funktioniert echt super. Also Zeitersparnis 80%. Für sowas ist das super.
Ja, definitiv.
Gut, ich glaube, das war ein schneller Ritt durch das ganze Thema große Sprachmodelle in der Jahresabschlussprüfung.
Ja, und ich meine, was wir vorhin gesagt haben, ist einfach so, es experimentieren viele damit gerade ein bisschen rum, schauen, wo kann man es einsetzen. Es ist vielleicht noch offener als das ganze Thema Data Analytics vor einigen Jahren, weil es irgendwie für viele doch nochmal ungriffiger ist, wenn man nicht damit arbeitet. Aber ich denke, umso wichtiger ist einfach, dass man es angeht, und dass man ein bisschen damit rumexperimentiert und sich nicht nur Gedichte auswerfen lässt, wie ich mir das manchmal gemacht habe.
Und vor kurzem hat mir jemand gesagt, dass die Sprachmodelle sind so wie der Assistent 1 in der klassischen Hierarchie, so wie wir es von früher kennen. Ja. Das heißt, man muss schon nochmal draufschauen, was er gemacht hat, aber auch als Assistent 1 ist natürlich super hilfreich, weil ich mein eigenes Doing hinterfragen kann und verbessern kann sogar. Ich habe quasi meinen eigenen Lehrer immer mit dabei und dafür kann man das wunderbar nutzen.
Das stimmt.
Okay, so, dann sind wir jetzt einmal durch. Gut. Tobi?
Dann versuche ich nochmal in 60 Sekunden zusammenzufassen,
was
wir jetzt besprochen haben.
Auf los geht's los.
Wunderbar. Gut, wir haben heute das ganze Thema Sprachmodelle uns damit beschäftigt und haben erstmal auf die Risiken hingewiesen, die natürlich in der Verschwiegenheit und dem Datenschutz bei uns im Berufsstand tief verankert sind. Außerdem müsst ihr immer hinterfragen, halluziniert der Kollege hier gerade oder sind die Daten und die Angaben, die er auswirft, wirklich richtig? Dann haben wir euch durch das Meilensteinkonzept des IDWs geführt, haben euch gezeigt, dass man am Anfang erstmal das Unternehmen kennenlernen kann, die Branche und entsprechende Risiken identifizieren kann, bevor man dann in den tatsächlichen Prüfungshandlungen sich einmal zeigen lassen kann, wie prüfe ich überhaupt Prüfungsgebiete. Man kann sich Bilanzierungssachverhalte zusammenfassen und dann auch schon anfangen, sich zum Beispiel analytische Prüfungshandlungen dabei Unterstützung zu holen, indem man Erwartungshaltungen formulieren lässt oder einfach Daten anreichert, um entsprechende Erwartungshaltungen bilden zu können. Dann gibt es natürlich auch das ganze Thema OCR. Auch da ist der Datenschutz ein großes Thema. Es gibt aber schon gute Tools, mit denen man sich Verträge und Rechnungen sortieren lassen kann und aus einer Vielzahl von Unterlagen und Informationen dann Analysen durchführen kann und Auffälligkeiten identifizieren kann. Abschließend kann man dann natürlich die Lageberichtsprüfung damit unterstützen, indem man Daten hinterfragt, indem man in der Berichtskritik oder Vorkritik die Plausibilität der Angaben untereinander prüft und indem man auch einfach mal recherchiert, haben sich nach dem Stichtag nochmal Informationen oder Ereignisse zum Unternehmen ergeben. Ihr seht also, es ist eine Vielzahl von Anwendungsgebieten und uns würde auf jeden Fall nochmal interessieren, wo habt ihr denn die Sprachmodelle schon eingesetzt?
Super, danke Tobi.
Sehr gut.
Das war sehr schön. Mal gucken, ob das die KI dann nochmal zusammenfassen kann.
Nochmal zusammen, ja.
Oder wir machen es mal im Vergleich mit deiner einminütigen Zusammenfassung, ob das gleich hier rauskommt.
Bin ich gespannt.
Stark. Also, vielen Dank.
Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns wieder.
Bis bald wieder.
Bis bald.
Ciao.
Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.